Im Übrigen ist es eingeplant, das alle 2 Wochen zukünftig zu machen, ab einem Datum, das noch nicht bekannt ist. Okay, war gerade kurz von diesem ganz merkwürdigen Geräusch verwirrt.
Das ist eine Katze.
Ja, da ist jemand sehr laut schnurrend zu Mama Kuschel gekommen.
Gott, das klingt ja fürchterlich.
Die Maus, du musst leider mal kurz weg, siehst du. Sie ist aber auch eine Kampfschnurrerin.
Hier sind Georgia, Mike und Tobias live aus dem Dreiraumzelt. Wir diskutieren aktuelle Geschehnisse, grundsätzliche Lebensfragen und diverse Themen, so sie uns interessieren. Und wie immer, ohne Gewähr.
Damit herzlich willkommen. Bonsoir, bonjour, guten Morgen, guten Abend. Hallöchen.
Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend auch an das UFO.
Das UFO.
Ja, kleiner Disclaimer, Georgia hat gerade privat keinen Rechner, deshalb ist die Aufnahme qualitativ vielleicht nicht ganz so geil wie sonst. Ich weiß, alle lieben ihre Stimme, aber das muss jetzt so sein. Es tut uns sehr leid.
Und es hat definitiv nichts mit einer Entführung durch Nestle oder so zu tun. Das würden wir niemals behaupten.
Es ist dunkel und kalt.
Aber Nestle ist völlig unschuldig. Sie haben nichts damit zu tun.
Ich musste nicht untertauchen in einen Keller.
Die Ortung läuft. Wir holen dich da raus.
Ich benutze das Internet eines Nachbarn.
Aber hast du denn auch ein VPN?
Nein. Sonst wäre das mit der Ortung ja schwierig.
Das stimmt.
Ich kann natürlich auch ein VPN reinhauen, dann schicke ich euch erstmal nach China auf die Teeplantage. Nein, aber um Nestle soll es heute ja gar nicht gehen. Wir wollen uns etwas viel, viel Angenehmerem widmen, was auch ich in meiner Lage ohne Rechner zumindest teilweise wahrnehmen kann. Film, Fernsehen, Videos, das wunderschöne Konsumleben.
Und bevor wir damit loslegen, vielleicht noch kurz zu dem Grund, warum wir auf die Idee kommen, jetzt plötzlich über Film zu reden. Gut, ich meine, wir sind natürlich vollkommen frei in unserer Themenwahl und wühlen uns ja irgendwie durch alle möglichen Gebiete, die uns so in den Sinn kommen. Aber das hat tatsächlich einen Hintergrund, nämlich den, dass wir in Kürze ein festes Format zu diesem Thema einführen wollen. Wann das losgeht, das werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal bekannt geben. Wie es sich genau gestalten wird, ebenfalls. Aber ja, das nur so als kurzen Teaser, als kurze Info für die baldige Zukunft.
Coming soon.
Coming soon. It's done when it's done.
Es wird genau zu dem Zeitpunkt fertig sein, wenn es fertig sein soll. Ja, Filme. Wie schauen wir Filme?
Wann wart ihr denn das letzte Mal im Kino?
Diese Frage.
Tja, also bei mir musste Corona abziehen und dann die Geburten der Kinder, also vor ungefähr 4 Jahren.
Oha.
Sogar ein bisschen mehr.
Ich glaube, bei mir war das vor 6 Jahren, vielleicht auch 7 Jahre.
Also wie man sieht, sind wir ja absolut prädestiniert für dieses Thema. Gut, ich war letztes Jahr ein paar Mal im Kino, allerdings davor auch viele Jahre nicht. Könnten durchaus so 10 Jahre gewesen sein.
Ich stelle gerade fest, dass ich vermutlich eine derjenigen bin, die von uns dreien am häufigsten hintereinander im Kino war. Denn bevor die Kinder geboren wurden, waren wir relativ häufig im Kino. Ich habe da verdammt viel Geld gelassen.
Ich war eine Zeit lang auch ziemlich häufig im Kino, aber das ist mir halt irgendwann auf den Sack gegangen.
Ich habe mir sogar schon diese Mitgliedschaftskarte besorgt, weil sich das gelohnt hat.
Georgia, bei dir hat es ja dann wegen Kindern und wegen Corona nachgelassen mit dem Kino.
Mhm.
Mike, wo ist da so bei dir der Grund? Denn normalerweise würde man ja sagen, Kino ist eigentlich untrennbar mit dem Film verbunden, weil Kino oder öffentliche Vorführung war ja schon in der Frühzeit des Films, also vor über 100 Jahren, so der Standard.
und ist ja irgendwo auch heute noch der Standard, zumindest für neue Releases. Wie kommt's, dass man sich von dem Ganzen so entfernt als Filminteressierter?
Also das Medium Film an sich ist immer noch total präsent. Und ich gucke mindestens 5, 6, 7 Filme in der Woche. Das ist gar kein Ding. Aber Kino hat halt komplett den Reiz verloren, weil, also die Filme, die kommen, haben dieses Hollywood-Prinzip, wo man teilweise wirklich merkt, es ist Kapitalismus im Endstadium, es ist more of the same. Es gibt selten Filme, die halt wirklich so rausstechen und wenn doch, dann ist es irgendwas, ja, zum Teil Nachgemachtes. Also ich kann mich da zum Beispiel an La La Land erinnern, wurde total gefeiert, ist aber im Prinzip, ja, nicht wirklich neu. Also so Musical-Film gab es vorher schon, gab es genügend andere Länder, die das wesentlich besser gemacht haben. Ich bin ein Bollywood-Enthusiast.
Ja gut, aber das nennt sich Genre. Also natürlich gibt's da mehrere Vertreter von. Es muss ja nicht jeder Film ein neues Genre etablieren.
Nein, das nicht. Aber ich muss nicht den 50. Marvel-Film sehen, der sich einen darauf runterholt, wie er die anderen Filme referenzieren kann.
Ja gut, da würde ich zustimmen. Ich muss nicht mal den ersten Marvel-Film sehen.
Und da muss ich sagen, macht Marvel das wesentlich weniger schlimm als Disney in Star Wars.
Ja, Disney, es gibt keine Disney-Star Wars-Filme. Nein, die existieren nicht.
Ich finde auch, die muss man getrennt von den Original-Star Wars-Filmen betrachten. Die sind für sich okay, Popcorn-Kino, wenn man es so nennen möchte, aber nicht mehr. Ich würde auch für die neuen Filme nicht ins Kino gehen.
Ja. Oh, aber dabei fällt mir ein, dass ich das sogar relativ genau datieren kann, wann ich das letzte Mal im Kino war. Nämlich war es im Frühjahr 2017. Dort hatte ich nämlich eine Diskussion mit einer Freundin, die mich besucht hat, zu welchem Film wir denn gehen wollen ins Kino. Und es war entweder der neue Star Wars
Rogue One.
Ja. Oder Bob der Streuner. Es ist tatsächlich Bob der Streuner gewesen, ein sehr genialer Film. Guckt ihn euch alle an. Nee, aber das kann ich da datieren und es war halt auch wieder ein recht unangenehmes Erlebnis aufgrund der Menschen. Ich hasse alle Menschen gleich und Menschen in Kinos, in Zwangssituationen sind nochmal ein Ticken schlimmer.
Das ist nämlich auch der Grund, den ich jetzt genannt hätte, warum ich jahrelang nicht im Kino war und jetzt auch nicht mehr. Also zunächst noch mal ganz kurz zu deinem Argument, dass das alles Hollywood ist und nur Aufgüsse und so. Ja, kann man natürlich sagen, wenn man als Kino jetzt das nächstgelegene IMAX-Theater oder was auch immer versteht. Aber es gibt ja auch kleinere Kinos. Ne? Zum Beispiel, um hier direkt mal ein bisschen Werbung zu machen, das LIVO in Rostock, ein ganz tolles Programmkino, was nichts mit dem zu tun hat, was du gerade so kritisiert hast. Also das kann ja nicht der Grund sein. Ne? Aber, um dir dann direkt mal zuzustimmen, da hat man natürlich auch die Nachteile, die man genauso im CineStar oder so hätte. Nämlich Menschen. Mhm. Ich finde, Kino ist irgendwie immer ein Kompromiss. So, auf der einen Seite hast du natürlich die Vorzüge. Ne? Also eine riesige Leinwand, gutes Bild, ordentliche Auflösung. Bessere Auflösung, als ich sie zu Hause hätte. Und ein brachiales Soundsystem, ist ja alles ganz super. Aber dafür musst du halt in Kauf nehmen, dass da noch andere Menschen sind und es jedes Mal ein Glücksspiel ist, ob dir diese anderen Menschen so sehr auf den Sack gehen, dass dein Filmgenuss darunter leidet. Und dass man dazu nicht bereit ist, dieses Risiko einzugehen, das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen.
Ja, also ich würde da auch auf jeden Fall unterscheiden zwischen halt Programmkino oder halt eher Eventkino. Also ich meinte jetzt wirklich das Standard-Kino-Kino, hier CineStar, was weiß ich, und die ganzen anderen Sachen, die es da noch gibt, ich habe keine Ahnung. Aber zum Beispiel das Soundsystem, das ist so ein Punkt, den ich auch kritisieren würde, weshalb ich Kino nicht ganz so geil finde. In der Musik gibt es den Begriff des Loudness War. Das ist quasi Kampf bei Musik in der, nicht der Lautstärke, sondern der wahrgenommenen Lautstärke. Und die führt halt dazu, dass du das irgendwie geiler findest, brachialer und besser. Und das ist auch was, was man beim Kino sehr gut beobachten kann. Und ich brauche echt keine Explosionen, die mir die Ohren wegficken. Das ist absolut nicht genehm. Also das finde ich echt schlimm. Dann habe ich lieber ein bisschen leisere Explosionen, kann mir das am, ja, keine Ahnung, Monitor, Headset, was auch immer einstellen. Das finde ich wesentlich angenehmer, als da in so einem Kino einfach die Ohren weggeballert zu bekommen.
Ja, das finde ich auch so grenzwertig. Soundsystem im Kino definitiv geil, weil 3D, Surround-Effekt, Kram, richtig schön satter Bass und Co. Aber meistens so unglaublich laut eingestellt, dass du wirklich teilweise denkst, Alter, das ist jetzt ein Ticken zu viel. Und da muss ich auch sagen, seit wir halt kaum, eigentlich schon vorher, weil wir halt auch gerne Filme zu Hause schauen, haben wir uns ein richtig gutes Soundsystem fürs Wohnzimmer angeschafft, mit ordentlichen Boxen, die du auch im Raum verteilen musst. Und das steht dem Kino im Nichts nach.
Ja, ich muss sagen, ich bin da eher Team Kopfhörer, weil ich habe so gesehen kein großes Heimkinosystem oder so. Ne? Ich gucke Filme meistens am Rechner. Kommen wir aber gleich noch zu, wie wir zu Hause Filme genießen. aber ja, ich kann schon verstehen. Ich kenne es halt, wie gesagt, aus eher einem Programmkino, wo das, glaube ich, nicht ganz so prävalent ist, dass du da die Leute aus dem Saal fegst, weil das so laut ist, sondern ich habe das Gefühl, da ist das schon okay, nicht übertrieben laut oder so, sondern so, dass es halt Sinn macht, ne, dass du schon spürst, aber nicht, dass dir die Ohren wegfliegen. Und dann, finde ich, profitiert so eine Erfahrung durchaus auch davon.
Das sind die kleinen Kinos.
Genau, also in so einem großen war ich auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Auch wenn ich zuletzt im Kino war, dann immer in so einem kleineren. Auf so ein großes hätte ich auch überhaupt keinen Bock. Da laufen wahrscheinlich noch schlimmere Menschen rum. Das ist so der Hauptgrund.
Ja, das ist ja dann auch mehr so dieser jugendliche Durchschnitt, den du zurzeit hast.
Genau, und diese, ja, nennen wir sie mal Menschen, haben vielleicht auch nicht so die Etikette drauf, wie man sich in einem Kino eigentlich überhaupt zu verhalten hat. Ich habe da vor kurzem von einer TikTok-Challenge gehört, die bei Creed 3, also bei dem neuesten Ableger der Rocky-Serie, ganz groß war. Aber irgendwie in ähnlicher Form auch letztes Jahr, zum Beispiel bei Smile, so einem ganz okayischen Horrorfilm, dass dort auf TikTok zu einer Challenge aufgerufen wurde, sich möglichst richtig wie die letzte Sau im Kino zu benehmen, sich zu prügeln, mit Popcorn zu schmeißen und so weiter und dadurch einen Abbruch der Vorstellung zu provozieren.
Okay.
Das ist das, was die Jugend heutzutage macht. Also jetzt natürlich nicht alle, aber das ist schon krass, ne? Dass, also wenn sich Leute, weil sie einfach keine Rücksicht kennen, daneben benehmen, ist die eine Sache. Aber wenn es jetzt wirklich schon so eine Art Trend ist, aktiv sich so daneben zu benehmen, dass eine Vorstellung abgebrochen wird, das ist schon heftig und sorgt auch dafür, dass ich dann noch weniger Bock auf einen Kinobesuch habe.
Wobei natürlich auch nur Leute dabei mitmachen werden, die tatsächlich nicht wissen, was benehmen ist. Weil du musst ja schon ganz schön assi drauf sein, dass du sowas mitmachst.
Das Ding ist nur, dass es ja nicht viele braucht. Da müssen muss sich nur eine kleine Freundesgruppe von 4 Leuten oder so dazu entschließen, das durchzuziehen. Na, schon hast du einen kompletten Saal den Film versaut.
Mhm.
Wahrscheinlich haben Kinos jetzt auch nicht unbedingt die größte Security oder die absoluten Experten, die jetzt sofort diskret diese Leute entfernen können oder so, sondern das kann dann vielleicht schon mal eskalieren.
Da würde ich zum Beispiel sagen, ein Ansatz, wie man zum Beispiel Kino auch schmackhaft machen könnte, wäre, um jetzt auch beim Anstand zu bleiben, ich nutze ungern das Beispiel Japan, weil immer wenn das Beispiel Japan kommt, ist es sehr oft ein unterkomplexer Ansatz der Argumentation, weil die Probleme einfach nicht vergleichbar sind. In diesem Fall bei Kino ist der Ansatz vergleichbar. Da sind auch genügend Leute und dort ist absolute Etikette, du hast gefälligst ruhig zu sein. Du hast nichts anderes zu tun. Und was auch da sehr schön ist, es gibt genügend größere, auch Event-Kinos oder so. Ja, ich würde jetzt mal sogar sagen Wellness-Kinos. Da hast du dann halt nur irgendwie 30, 40 Plätze, wenn überhaupt im Saal. Und da hast du dann deine 2, 3 Einzelplätze. Im Prinzip ist es wie eine Bar mit Film gucken, so ein bisschen.
Hm.
Und da hast du dann halt wirklich das, was ich zum Beispiel, das würde mich absolut ins Kino locken. Dafür gebe ich dann auch gerne 100 Euro aus, wenn es halbwegs angenehm ist. So richtig schön Einzelplätze, irgendwie kleinere Separés, wo du nicht eng gedrängt halt gezwungen mit den Menschen zusammensitzen musst und ihre Geräusche, was weiß ich, hören musst. Sondern wirklich angenehmes Filmverhalten.
Naja, da musst du nur mal zu irgendwelchen kleinen Indie-Filmen ins Livu mitkommen. Da hast du in einen Saal, wo eh nur wahrscheinlich 100 Leute reinpassen, dann 10, die da sitzen. Da kann man sich auch schön verteilen. kannst auch zwischendurch rausgehen, dir was zu trinken holen. Ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, denn du hast da keine Separés, wie du sagtest.
Ja, also ich war auch schon des Öfteren in solchen Kinos. Das ist gar nicht so das Problem. Aber so grundsätzlich die Frage in den Raum geworfen, so ein Ansatz mit gerne teurer und dann separiert oder halt eher Event-Kino wäre schon bei euch Anklang oder sagt ihr, nee, der Preis ist eh schon zu hoch, ist mir egal, ich will den Film sehen oder halt gar nicht?
Also ausgehend von meinen Erfahrungen, die sich wie gesagt auf Programmkinos beschränken, finde ich, dass es nicht eh zu teuer ist. Also klar, man kann wahrscheinlich in den großen Ketten dann auch mal zweistellig für einen Film bezahlen. Das kenne ich so aus meiner Erfahrung noch nicht. Insofern ist da bestimmt noch Platz nach oben. Ich würde jetzt nicht, wie du sagtest, 100 Euro bezahlen. Ne? Das ist ein bisschen extrem übertrieben. Aber klar, wie gesagt, für mich ist das ein Kompromiss. So, und wenn die Dinge, die mir auf den Sack gehen oder potenziell auf den Sack gehen könnten beim Kinobesuch, wenn das Risiko minimiert wird, dann bin ich da sicherlich auch bereit zu zahlen. Bloß wenn ich mich da alleine in so ein Separé setze, wo vielleicht auch irgendeine Abschirmung vom Schall her ist. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellst mit Plexiglaswänden oder irgendwie sowas. Nein. Also es kann natürlich sein, dass da so der Reiz des Kinos dann auch so ein bisschen verloren geht. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie gleicht das die Nachteile oder egalisiert das die Nachteile des Kinos, aber schwächt vielleicht auch die Vorzüge ab.
Nein, also Separé ist da auch übertrieben. Also das sind halt da eher so einzelne Sitzgruppen, gerne auch mit Tisch.
Also ich finde, das geht eigentlich. Das wirklich Teure an Kinos sind eigentlich eh die Snacks und Getränke. Die Kinokarten gehen eigentlich. Und die werden auch erst teuer, sobald du etwas in 3D gucken möchtest. 3D ist für mich auch immer wieder, brauche ich nicht bei jedem Film. Ich finde, 3D macht erst Sinn, wenn der Film auch dafür ausgelegt ist. Wenn wirklich irgendwo mit der Tiefe gespielt wird. Ansonsten, naja, muss ich den 3D-Aufschlag eigentlich nicht zahlen. Plus Brille und 3D-Brille gleichzeitig tragen, halte ich immer wieder für ziemlich lästig.
Oh ja, das sind auch meine Erfahrungen beim 3D-Film. Also 3D-Brille über der Brille, geh mir weg. Und wenn der Film nicht darauf ausgelegt ist, dann geh mir erst recht weg, dann zahle ich lieber weniger. Und guck mir einen 2D-Film an.
Da kann ich euch nachher noch eine wunderbare Alternative nennen, aber da kommen wir später zu. Ich würde noch mal kurz aufgreifen, dass du sagtest, dass die Snacks und Getränke das Teuerste dann sind oder ja, das wirklich teuer machen. Wie ist man darauf gekommen, einen Kinobesuch zwingend mit Snacks zu assoziieren? Also ich kann mir schon vorstellen, wie man als Kinobetreiber darauf kommt. Ne, man braucht wahrscheinlich zusätzliche Einnahmen und irgendjemand hat sich dann mal gedacht, okay, Popcorn ist verdammt günstig zu produzieren, hauen wir unseren Besuchern doch eimerweise Popcorn um die Ohren. Aber merken die Leute denn nicht, dass das einfach nur Schikane für andere Menschen ist, die jetzt vielleicht während des Films nicht irgendwelche Raschel- und Essgeräusche hören wollen? Warum ist das für viele so selbstverständlich, dass sie im Kino essen? Also in meiner Vorstellung kann man das doch auch vorher oder nachher machen. Also man muss sich doch nicht im Kino die ganze Zeit noch was reinstopfen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
Also Popcorn ist angenehm.
Ja, und die Menschen essen ja auch abends vorm Fernseher ihr Knabberzeug.
Ja, also ich kann den Gedankengang schon verstehen und muss sagen, also Popcorn ist noch das Angenehmste. Was richtig schlimm ist, sind Nachos und die Papierverpackung. Also halt wirklich dieses Rascheln, du forcierst das. Es gibt genügend Filme, in denen Papierrascheln ein Problem ist. Es gibt Tüten, die leise sein können. Dafür gibt es Designer, die sind halt ein bisschen teurer. Aber wie wäre das? Man macht einfach eine Verpackung, die nicht die ganze Zeit raschelt wie sonst was.
Ja, ich glaube, deswegen empfinde ich es auch gar nicht so schlimm bei uns. Also so Knabbergeräusche hatten wir jetzt nicht so wahnsinnig viel bei uns im Kino, obwohl die Leute gegessen haben. Kann auch sein, dass mir das einfach nicht aufgefallen ist. Aber die Nachos zum Beispiel kommen in Mehrweg-Plastikschälchen, die rascheln nicht. Und das Popcorn wird in Pappeimern gegeben, die rascheln auch nicht, da raschelt dann höchstens das Popcorn selbst. Aber ich frage mich auch immer wieder, wenn man so eine Portion Nachos hat, dann kommt ja erst die ganze Werbung, während der bin ich dann schon am Knabbern und bis der Film anfängt, bin ich längst fertig mit meiner Portion.
Das ist dann ja okay, das ist ja lobenswert, das ist ja ungefähr das, was ich meinte, ne? Soll man sich das halt vorher reinschieben?
Ich weiß nicht, wie die Leute es schaffen, sich das so zu portionieren, dass es noch für einen Film reicht. Dafür ist die Portion viel zu klein.
Ja, am besten du kommst später, quasi so in der Mitte bis Ende der Werbung mit deinem Zeug. Dann hast du was für den Film und gehst allen Leuten auf den Sack.
Ja, und kann zwischendurch auch nochmal rausgehen und dich durch die Reihen quälen, um den Leuten nochmal auf den Sack zu gehen. Und dann kannst du wieder reinkommen, um ihnen nochmal auf den Sack zu gehen, mit einer neuen Portion Nachos, um ihnen nochmal auf den Sack zu gehen. Und das ist, glaube ich, für eine erschreckend hohe Anzahl an Menschen einfach selbstverständlich.
Nee, da habe ich immer die FOMO, Fear of Missing Out, dass ich dann rausgehe und irgendwas Wichtiges verpasse an Szene. Deswegen, ich kann auch nicht, wenn keine Pause ist oder so, selbst wenn ich ganz dringend müsste, ich könnte nicht auf Klo gehen.
Das habe ich nur bei wenigen Filmen, dass ich da ja wirklich auf Klo gehen würde. Also würde ich auch unterstützen, die These.
Ich meine, bezahlst du schon dafür, diesen Film zu sehen und dann musst du auf Klo. Also wenn es wirklich nicht mehr einhaltbar ist, ja okay. Bevor ich in die Hose mache, gehe ich natürlich auf Klo. Aber ansonsten halte ich ein bis zur Pause oder Ende, egal wie schlimm das ist, weil ich will den Film sehen.
Ja gut, dadurch letztes Jahr habe ich es mal gewagt, zum ersten Mal mir im Kino auch ein Bier zu genehmigen. Bei einem Film, der fast 3 Stunden ging, ohne Pause. Da kann man dann das vielleicht auch nicht vermeiden. Also ich möchte auch nicht die schönen Sitze dann benetzen. Ist auch unangenehm. Vielleicht wäre es bis zum Ende des Films schon getrocknet gewesen, aber ich wollte es nicht ausprobieren.
Stadion Pal.
Ich kenne es nicht genau, aber ich kann mir exakt vorstellen, was das ist.
Es ist ein Plastikbeutel, den du dir ums Bein schnürst mit einem Schlauch, den du zu deinem Ausscheidungsorgan andocken kannst.
Aber plätschert das denn? Weil dann würde ich ja mich genauso verhalten wie diese rücksichtslosen Menschen mit ihren Nachos. Dann würde ich ja durch die Geräusche den anderen schon wieder auf die Nerven gehen.
Dadurch, dass du da keine Luft drin hast, kann das gar nicht plätschern. Sonst würdest du ja Luft da oben reinbekommen und das rutscht dann ab und so weiter. Also das Ding ist wohl halbwegs gut designt, soweit ich gehört habe.
Wenn wir bei menschlichen Handlungen sind, die man bitte nicht im Kino ausführen sollte, wie haltet ihr es denn so mit Gesprächen?
Masturbation?
Oder Masturbation, ja, in die Kinos, in die du gehen wirst, da ist das vielleicht nicht so schlimm oder vielleicht sogar gerne gesehen.
Ist das ein Lob, ja, manchmal.
Richtig. Nee, ich meine vor allem so Gespräche oder auch Geflüster. Für mich wäre es selbstverständlich, im Kino, sobald der Film läuft, wird nicht geredet und auch nicht geflüstert. Man kann, wenn man mit mehreren Leuten da ist, doch auch den Leuten dann nach dem Film die wichtigen Informationen geben, die man ihnen ansonsten im besten Fall zuflüstern würde. Findet ihr das nachvollziehbar oder glaubt ihr, so ein Flüstern, das muss schon gehen, wird eh von Sound des Kinos übertönt?
Es kommt drauf an, also so ganz, ganz dringende Sachen finde ich okay, kann man machen, sowas wie ey, der Saal brennt.
Ja, okay.
Aber ansonsten finde ich es auch sehr unangenehm. Und ich hatte mal eine sehr geniale Situation, als wir Interstellar geguckt haben, war ich mit ein paar Kollegen da. Und ein paar Plätze rechts von uns war eine Frau, die einfach wirklich die Hälfte des Films kommentiert hat. Oh. Bis dann irgendwann ein spezieller Reveal kam. Und sie dann halt meinte, oh mein Gott, das ist so. Und mein Kollege, der halt echt kein Blatt vor dem Mund genommen hat, meinte dann einfach nur so, ach, ehrlich? Aber danach war Ruhe. Das war geil. Also gerade solche Situationen haben mich halt auch dazu gebracht, ich habe keinen Bock auf Kino. Ich habe keinen Bock auf die Menschen dort.
Ich finde auch so zwischendurch sowas, dem Partner oder sowas zu raunen, sowas wie, gib mir mal ein Tuch oder so, und dann, ja, okay. Aber es gibt auch wirklich Leute, die dann ständig quasseln. Ob es ein geflüstert, halb geflüstert oder nicht mal mehr seicht unterdrückt ist, das wird dann schon schwer nervig. Meistens sind es dann auch noch Leute, die direkt hinter einem, vor einem oder neben einem sitzen. Und das sind meistens auch die Leute, die dann auch nicht verstehen können, dass ein Handy nervt, auch wenn sie damit gerade nicht telefonieren.
Und dann haben sie die Tastentöne nicht aus.
Ah nee, das ist ja mittlerweile out, das ist okay. Aber ich meine, ich habe auch schon mal mitten im Film mein Handy rausgeholt, weil mir auf einmal eingefallen ist, so verdammt, das vergessen den Ton auszumachen oder so. Aber Mir wird im Traum nicht einfallen, ständig das Handy rauszuziehen und dann in WhatsApp stundenlang mit irgendjemandem zu schreiben. Ich meine, erstens bin ich in das Kino gekommen, um einen Film zu gucken und nicht die Hälfte davon an meinem Handy verbringen und nichts vom Film mitzubekommen. Und zweitens, es ist einfach fucking hell.
Aber du musst doch die ganze Welt daran teilhaben lassen, dass du jetzt im Kino bist. Sonst warst du im Kino, wenn es keiner per WhatsApp mitbekommt? Das ist wie mit dem Wald und den Bäumen, die umfallen, wenn keiner da ist.
Ich denke mir auch gerade, oh mein Gott, die nächste Steigerung wäre eigentlich, dass die Jugendlichen aufstehen und da irgendwelche Insta-Stories und TikToks drehen, dass sie im Kino sind. Ich bin froh, dass ich das nicht erlebt habe.
Ich wollte gerade sagen, Filme sind halt keine TikToks, ne? Also die Jugendlichen kommen darauf gar nicht klar.
Naja doch, im Grunde kannst du ihnen sagen, dass es ein TikTok ist, das 3 Stunden lang geht.
Ja, das kriegen die aber nicht hin. Also ohne jetzt Jugendliche komplett beleidigen zu wollen, weil ist okay, ihr seid, wie ihr seid.
Du brauchst nicht so diplomatisch sein, wir haben keine jugendlichen Hörer.
Ja, kriegt euer Leben auf die Kette, ganz ehrlich. Es ist doch nicht so schwer.
Ist Kino denn für euch ein eher soziales Erlebnis? Weil wenn man alleine ins Kino geht, dann stellen sich ja viele dieser Probleme nicht. Also klar, gut, Handy kann man trotzdem rausholen, Essen kann man auch. Aber jetzt so das Gelabert zum Beispiel. Es sei denn, du möchtest wirklich den Film für dich selbst laut kommentieren, dann hast du vielleicht noch andere Probleme, weiß ich nicht. Aber für mich hat sich's ein bisschen, am Anfang zumindest ein bisschen merkwürdig angefühlt, als ich letztes Jahr angefangen habe, alleine ins Kino zu gehen. Mittlerweile muss ich sagen, eigentlich hat das sogar eher nur Vorteile als Nachteile. Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen stigmatisiert, ist so mein Eindruck. Wie ist das für euch? Kino eher als Gemeinschaftsgefühl oder geht's da wirklich nur um den Film?
Ich finde es schön, dass du auch alleine ins Kino gehst. Ich finde, das sollte viel weniger stigmatisiert sein, weil ich meine, warum sollte jemand nicht alleine ins Kino gehen können? Kann man doch auch machen, wenn man Spaß dran hat und einfach nur einen Film gucken möchte. Finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich selber bin jetzt noch nicht alleine ins Kino gegangen, was halt meistens daran liegt, dass mein Mann ebenfalls den Film gucken möchte und es dann unfair ist zu sagen, nee, du musst aber zu Hause bleiben. Ich glaube, für mich alleine ins Kino zu gehen, bin ich zu faul. Da würde ich wirklich, da es mittlerweile so einfach ist, wahrscheinlich eher zu Hause sitzen und mir den Film anderweitig anschauen.
Aber wird das denn wirklich so verurteilt, wenn man alleine ins Kino geht? Also da sehe ich tatsächlich eher die Faulheit, beziehungsweise ja, nee, vielleicht gehe ich alleine nicht dahin.
Ich finde schon, ich finde so Kino oder auch Konzerte, das ist schon tendenziell etwas ungewöhnlich.
Okay.
Man wird komisch angeguckt und das ist jedes Mal so dieses, was, du gehst alleine dahin? Wie gesagt, ich finde das gut, dass man alleine auch mal ins Kino gehen kann. Ich begrüße sowas. Ich persönlich bin einfach nur zu faul, alleine tatsächlich mich aufzuraffen und ins Kino zu gehen. Aber wäre ich nicht zu faul dafür, würde ich da nicht sehen, warum ich nicht alleine ins Kino gehen sollte.
Ja, also so sehe ich das halt auch eher. Ich würde halt auch niemanden verurteilen und ja, also allein ins Kino gehen, wenn mich der Film wirklich reizt, würde ich dann auch. Aber ansonsten ist das für mich keine so komplett soziale Veranstaltung. Im Gegenteil, es ist eher eine zwangssoziale Veranstaltung.
Ja, finde ich auch. Also es hat halt keine Vorteile in sozialer Hinsicht, außer du bist jetzt auf einem Date oder so. Aber was hast du davon? Wie gesagt, während des Films unterhältst du dich eh nicht mit deinen Begleitern. Also ist zumindest zu hoffen. Und ob du jetzt unmittelbar nach dem Film dann mit ihnen reden kannst, ja okay, mag ein Vorteil sein, aber mein Gott, dann machst du es halt eine Stunde später oder so.
Ja, also das sehe ich tatsächlich als Vorteil. Wie gesagt, wenn ich mit irgendwelchen Bekannten ins Kino gegangen bin, ja, dann kann man den Film danach auswerten. Das ist schon interessant. Aber das Kino an sich ist halt kein Erlebnis. Es ist eher dann die Zeit davor oder danach. Das Kino an sich ist halt, wir gucken den Film.
Ja.
Ich versuche gerade für mich klarzumachen, warum bin ich gern ins Kino gegangen. Eigentlich finde ich es ganz gemütlich. Und es gibt auch so verschiedene Filme, da ist es ganz, ja, irgendwie was Comedy-mäßiges oder ähnliches. Da ist es schön, die Reaktion von den anderen Leuten mitzubekommen.
Das stimmt. Das ist, da kann ich als Beispiel nennen, einen Film, bei dem ich auch es okay fand, dass es im Saal jetzt alles andere als ruhig war, als ich letztes Jahr den frisch gekürten Oscar-Gewinner Everything Everywhere All at Once im Kino gesehen habe. Ich hätte nicht erwartet, dass ein Publikum im Kino derart abgehen kann. Ne? Die Leute haben gejohlt. weil der Film halt teilweise echt wahnsinnig lustig ist. Und das ist dann schon wieder geil. Also das ist eine Erfahrung, die hat man dann im Heimkino tendenziell nicht.
Das wäre auch was, was mir richtig auf den Sack gehen würde. Ich lache an anderen Stellen.
Naja, du wirst vielleicht sogar ein bisschen mitgerissen. Das könnte passieren.
Der ganze Saal lacht. Der Saal hört auf. Mike fängt an.
Ja, ungefähr so. Also dafür musst du ja irgendwie eine gewisse Empathie haben, dass du mitgerissen wirst. Habe ich nicht, sorry.
Du stellst dich gerade als so einen leicht Soziopathen an.
Nein.
Quatsch.
Nein, also es gibt auch schon Stellen, wo ich mich mitreißen lassen würde, aber es muss passen. Es muss gut passen. Und das ist, glaube ich, sehr selten.
Ja, ansonsten die Gründe, ins Kino zu gehen, habe ich auch gerade überlegt. Also so viele gibt es tatsächlich nicht. Ich würde auch sagen, im Zweifel schlägt die Faulheit und die Bequemlichkeit, zu Hause zu sitzen, dann doch die Aufwände, die man hat. Für mich wäre es wahrscheinlich eher so ein Zwang, wenn jetzt Filme neu anlaufen, die es halt erstmal wirklich nur im Kino zu sehen gibt. Wo ich dann auch nicht unbedingt Bock habe noch, weiß ich nicht, mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so schlimm, dass es irgendwie ein Jahr dauert, bis es andere Verwertungen gibt. Aber wo ich, also den ich eigentlich so früh wie möglich sehen will und keinen Bock habe, noch 2 Monate im besten Fall zu warten. Das ist für mich fast schon der Hauptgrund. Wenn nicht sogar der einzige richtig triftige Grund, überhaupt ins Kino zu gehen.
Ja, und wenn der Grund entfällt, weil man warten kann, gibt's eigentlich keinen mehr.
Ja, das war auch eine riesige Kritik. Während Corona ist das ja wirklich stark geworden, dass Filme recht früh nach Veröffentlichung, nach Kinoterminen im Streaming-Portalen zu finden sind. Und da war ja auch die Riesenkritik, dass genau sowas die Kinos kaputt macht.
Ja, aber vielleicht müsste so ein Kino dann einfach mal mit der Zeit gehen oder die Produktionsgesellschaften oder die Verleiher. Man könnte das Kino auch einfach als Relikt aus der Vergangenheit ansehen. Wie gesagt, das Kino gibt's eigentlich so lange, wie es den Film gibt. Vielleicht hat sich das Konzept nach 120 Jahren einfach auch überholt.
Ja.
Weil ich fand es hervorragend. Ich finde, das ist eine super Lösung, wenn Filme zeitgleich im Streaming verfügbar sind, dann vielleicht auch für einen gehobenen Preis. Dann kostet dann so eine Leihe halt an die 20 Euro oder so. Ich fände es okay.
Ja, und da sind wir dann auch wieder bei, werte doch den Kinobesuch einfach auf. Dann kommen die Leute halt nicht wegen dem Film, sondern wegen des Erlebnisses, ich gehe ins Kino. Das ist was Cooles. Und nicht, weil ich habe keine andere Gelegenheit, den Film zu sehen.
Aber vielleicht will ich einfach nur den Film sehen. Dann sollte ich doch die Möglichkeit haben, das eben nicht mit einem Kinobesuch, so toll er auch sein mag, durch die Aufwertung, wie auch immer sie aussehen mag, sondern ich habe dann auch die Option, ihn für einen entsprechenden Preis zu Hause zu sehen. Was spricht dagegen? Also wir müssen die Kinos ja nicht künstlich am Leben erhalten, wenn das Interesse vielleicht einfach nicht mehr so groß ist, wie es vor 30 Jahren noch war.
Ja, also das ist separiert, ne? Also Film vom Erlebnis trennen. Und wenn du dann nur Bock auf den Film hast und nicht auf das Erlebnis, dann guckst du dir halt den Film an. Das sollte kein Grund sein, künstlich sowas am Leben zu erhalten, wenn das Konzept einfach nicht mehr tragbar ist. Ich meine, wir sind doch immer so für den freien Markt und freie Wirtschaft. Ja, okay, Arbeitsplätze, aber sorry, nee.
Also ich denke, viele Kinos werden über lange Zeit definitiv schließen. Und der Trend ist ja auch nicht neu.
Nö, richtig, hat sich mit Corona jetzt vielleicht noch ein bisschen verstärkt, ne? Da kann man ja aus Kinosicht quasi von Glück reden, dass es so Filme wie jetzt Top Gun, Maverick zum Beispiel gab, die das Ganze wohl wieder attraktiver gemacht haben, weil das halt so richtig klassische Kino-Blockbuster waren. Aber klar, der Trend, wie du sagst, der ist nicht neu. Das ist eigentlich schon seit geraumer Zeit absteigend. Aber vielleicht sollte man das auch einfach mal akzeptieren. Deswegen gibt es ja zum Glück die Alternative, sobald Filme dann zumindest mal auch außerhalb des Kinos ausgewertet werden, nämlich das Heimkino. Also klang jetzt so, als würden wir das letztlich alle bevorzugen gegenüber dem Kino aus dem einen oder anderen Grund.
Ja. Also wir haben es auch mittlerweile so, wie gesagt, mir war dann auch so ein vernünftige Soundkulisse ganz wichtig. Fernseher sind heutzutage auch richtig gut vom Bild her. Die können ordentlich was leisten. Und wenn du dann halt abends in deiner Bude sitzt, in deinem Wohnzimmer, hast du für die Größe des Raums vernünftig großen Fernseher mit einer guten Auflösung plus das Surround-System. Na, du kannst knabbern, wenn du willst, kannst niemand anderes nerven, kannst quatschen, wenn du willst. Oder halt einfach nur die Klappe halten.
Masturbieren, Mike. Ja, das ist bei mir vielleicht noch so ein Grund, warum ich das Kino in der Hinsicht noch ein bisschen eindrucksvoller finde, weil ich, also ich besitze nicht mal einen Fernseher, ich gucke Filme auf dem PC-Monitor, der ist jetzt auch nicht so klein und hat eine vernünftige Auflösung und mit Kopfhörern. So ist insgesamt für mich ausreichend bis gut, würde ich sagen, aber ist halt zu dem, was du beschreibst, dann noch ein gewisser Unterschied. Wobei es dann doch immer mein Traum ist, dass eines Tages, wenn ich groß bin, ich bestimmt mal in einem Haus wohne und mir dort ein echtes Heimkino mit Leinwand und, was weiß ich, 5, 6 Sitzen einrichten kann.
Komisch, das Verlangen habe ich gar nicht.
Echt nicht? Ich finde das, finde das sehr ansprechend. Also vielleicht hätte ich es nicht, wenn ich auch einen krassen Fernseher hätte, der jetzt 6-mal so groß ist wie meine Monitore. Aber ich finde das eigentlich relativ reizvoll. Weil das halt so die Vorzüge des Kinos nimmt und die Nachteile alle eliminiert.
Gemütlich auf der Couch rumlümmeln.
Ja, gemütlich im richtig bequemen, vielleicht kippbaren Sessel sitzen vor deiner Riesenleinwand, vor deiner ganz privaten Riesenleinwand in deinem ganz privaten Saal.
Aber dafür brauchst du ja nicht mal eine Leinwand, also du musst ja einfach nur ein anständiges Sitzmöbel holen. Also ich finde die Atmosphäre von so einem Kino nicht angenehm. Absolut nicht. Und ein Heimkino wäre das Letzte, was ich mir holen würde. Also da sitze ich dann halt lieber auf meiner Couch oder liege auf meiner Couch oder, um zu der anderen Alternative zu kommen, VR. Einfach so richtig schön gemütlich sitzen, VR-Film und der Abend ist gut.
Und dann mittendrin statt dabei.
Richtig. Da kann man sich dann auch gerne ein Setting aussuchen, was man irgendwie interessant findet. Ich habe gern einfach nur flache Leinwand. Es gibt auch genügend Settings, wo du halt quasi einen kleinen Kinosaal hast. Theoretisch mit Multiplayer, je nachdem, welche Software man verwendet. Du kannst auch da andere Leute dann noch mit einladen. Weiß ich nicht, ob ich das so geil fände, aber okay.
Ja, also muss ich auch sagen, finde ich auch ganz großartig. War für mich sogar einer der Hauptgründe, mir ein VR-Headset zu besorgen, weil ich erstmal grundsätzlich Interesse daran hatte, das zu erfahren, wie das ist, darüber Filme zu gucken, also jetzt nicht nur zu zocken oder so. Und es ist wirklich sehr, sehr schön. Es hat meine Erwartungen voll erfüllt. Und es ging so weit, dass ich sogar überlegt hatte, mir noch ein anderes VR-Headset zu holen, was jetzt vielleicht weniger zum Zocken geeignet ist, aber einfach eine höhere Auflösung hat, damit ich darauf noch besser Filme gucken kann. Weil das tatsächlich meines Erachtens aber auch sehr gut dafür ist, das Kinogefühl, die Atmosphäre eben zu replizieren. Und ich finde die halt durchaus angenehm, im Gegensatz zu dir zumindest, Mike, anscheinend. Ich richte mir dann halt auch so ein schönes, ja, vielleicht ein IMAX oder auf jeden Fall einen großen Saal mit riesiger Leinwand in VR ein und gucke darauf dann den Film. Das ist wirklich sehr, sehr geil, finde ich.
Also den einzigen Vorteil, den ich bei diesem Kinosaalgefühl sehe, und den hat man bei VR immer, ist halt das Abgeschottetsein von Licht. Also du hast halt keine Nebenlichtquellen. Das mache ich, wenn ich hier auf dem Fernseher meine Filme gucke, allerdings auch. Da mache ich das Licht aus, setz mich schön auf meine Couch und guck den Film.
Also ich bin definitiv Fraktion Kuscheldecke, Couch und vielleicht etwas zu knabbern.
Das ist durch VR ja nicht ausgeschlossen.
Ja, aber wenn du lange mit VR guckst, kriegst du irgendwann so ein Nackenschmerzen.
Das kommt drauf an. Ja, das kommt halt auch aufs Headset an. Deswegen war meine Meinung während der Pandemie, dass da eigentlich die Filmverleiher vielleicht selbst oder die Produktionsfirmen das hätten forcieren sollen, dass Headsets entwickelt werden, die wirklich spezialisiert sind auf Filmkonsum. Das heißt Headsets mit einer hohen Auflösung, bei denen die Ortung im Raum, die fürs Zocken vielleicht wichtig wäre, nicht so relevant ist, die aber auch kein hohes Gewicht haben, sodass man da richtig schön gemütlich mit sitzen kann, ohne jetzt irgendwie Nackenschmerzen zu kriegen. Mhm. Ist merkwürdig, dass das nicht passiert ist, also klar, es hängt sicherlich alles am Preis, weil das einfach für so einen Haushaltsgegenstand, so einen üblichen, viel zu teuer ist. Aber ich finde, das ist ein Weg, den man gehen sollte so in der Zukunft. Und ich finde, die Pandemie hätte sich dafür angeboten, das Ganze mal ein bisschen in die Richtung zu steuern.
Finde ich gut. Also vor allen Dingen, du brauchst ja auch keine riesige Rechenleistung. Das kannst du ja dann vielleicht auch mit Arbeit noch verknüpfen, wenn du noch mehr Nutzen draus ziehen musst.
Also ich finde, das Gewicht bei Filme gucken vom Headset ist relativ irrelevant. Weil ich lehne mich da so sehr zurück, dass ich gar kein Gewicht quasi verspüre im Nacken.
Naja, gut, wenn ich mit der VR-Brille im Bett liege, wäre mir das auch egal.
Das habe ich auch schon des Öfteren gemacht.
Oh Gott, jetzt kommen die Details wieder.
Hä?
Wir alle wissen, was wir denken.
Man kann nicht nur solche Filme im Liegen gucken. Das einzige Problem, was ich da schon festgestellt habe, ist tatsächlich der Knabberkram.
Ja, wenn du das im Liegen versuchst, dann fällt dir das in den Rachen und...
Ja, trinken ist auch nicht ganz so geil.
Das ist alles eine Frage der Übung. Also mittlerweile traue ich mich auch, heißen Kaffee zu trinken, wenn ich ein VR-Headset auf dem Kopf habe. Gut, im Liegen mag das noch eine andere Sache sein. Naja.
Also Jürgen schafft sein Fläschchen locker im Liegen.
Ah, Baby sein mal wieder.
Ich finde, das ist schon ein Argument, weil wenn du jetzt nicht liegst, sondern wirklich mal aufrecht sitzt, soll ja manchmal auch empfehlenswert sein, dann merkt man das halt wirklich. Also wenn du eine Stunde dann regungslos sitzt mit dem Headset auf dem Kopf, dann geht das durchaus auf den Nacken.
Also ich lehne mich halt so stark zurück. Ne? Also es ist so richtig aufrecht sitzen wäre bei mir mit dem Headset eh nicht.
Warum das?
Also Filme ist bei mir immer so richtig schön entspannt irgendwo hinlümmeln. Ich meine, Tobias, du warst schon des Öfteren hier. Du besetzt die Couch, ich lege mich auf den Boden.
Ja, weil du schlafen willst.
Ja, wenn deine Filme zu langweilig sind, schlafe ich dann auch mal gerne ein.
Eine Sache, die ich vorhin schon angesprochen habe, nämlich 3D-Filme. Da finde ich ja, ist VR die allerbeste Möglichkeit überhaupt.
Oh ja.
Weil es ist ja, also es ist irgendwie absurd, das zu sagen, aber das ist ja quasi wie 3D ohne Brille. Mal abgesehen davon, dass du eine massive Riesenbrille auf dem Kopf hast. Aber die hast du ja eh auf dem Kopf. So, wenn du allerdings den Film in VR, den du guckst, dann in 3D sehen kannst, dann ist das wirklich ein krasses Erlebnis. Kommt natürlich auch auf den Film an, ob das jetzt eine schlechte 3D-Konvertierung eines alten Films ist oder so. Wobei es da auch gute gibt zum Beispiel. Habe ich Terminator 2 vor nicht allzu langer Zeit mal in 3D-Konvertierung gesehen, war übelst beeindruckend. Aber das ist wirklich gigantisch und ich glaube, das übertrifft dann auch das 3D-Erlebnis, was man mit Brille im Kino haben kann. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass es relativ schwierig ist, an Filme zu kommen, die in 3D überhaupt verfügbar sind für VR. Denn es gibt zwar 3D-Blu-rays, aber mittlerweile ist das ja auch eher out. 3D ist ja eigentlich auf dem absteigenden Ast. Das wird jetzt vielleicht durch den letzten Avatar und sowas wieder ein bisschen versucht, wiederzubeleben. Aber ich glaube, für den gemeinen Konsumenten ist 3D ja eigentlich schon seit einer ganzen Weile tot. Ein gescheitertes Experiment sozusagen.
Das finde ich eigentlich schade. Als das damals gerade neu aufkam, habe ich mich eigentlich gefreut. Und wir haben dann auch einen 3D-fähigen Fernseher gekauft. Mit Brillen und Co., sodass du tatsächlich richtig schön 3D-Filme gucken kannst. Da war auch der erste Avatar-Film richtig toll drauf. Haben uns riesig gefreut. Und ja, ich finde es schade, dass es in den Kinos weitergeführt wird und für Heimkino komplett einfach hinten überfällt.
Ich habe irgendwie Skrupel, jetzt Mike nach seinen Erfahrungen mit 3D-Filmen zu fragen. Aber Mike, wie stehst du dazu?
Warum hast du da Skrupel?
Och, weiß ich nicht, nur so.
Ich habe ein paar in 3D gesehen. Ich habe Avatar in 3D gesehen, fand ich damals eigentlich sehr geil. Da hat man halt wirklich gemerkt, es ist dafür gemacht. Ich habe ein paar andere Filme in 3D gesehen, die sind halt, ja, ich nehme die Brille lieber ab, dann kann ich den Film genauso gut sehen und ist vollkommen in Ordnung.
Hast du in VR-Erfahrungen damit gemacht?
Nein, weil ich keinen Zugriff auf 3D-Filme habe. Ansonsten wäre das vielleicht sehr geil.
Ja, da können wir im Anschluss nochmal drüber sprechen. Ich finde, zumindest mal ausprobiert haben, sollte man das. Auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, dass da vielleicht in, weiß ich nicht, in 10 Jahren, wenn VR-Headsets ein bisschen mehr Mainstream sind und die Leute auch mal gemerkt haben, dass man darauf auch Filme gucken kann, dass das wieder ein Thema wird. Es bietet sich einfach sowas von an.
Also, ich kann ja sagen, ich habe schon andere sehr 3D-ige Filme gesehen. auf dem Headset.
Ja, das meinte ich mit Skrupel. Aber erzähl ruhig, wir sind ja unter uns.
Also, ich zähle das einfach mal in die Richtung, die Filme sind halt auf 3D ausgelegt. Und an der Stelle, es gibt nichts Besseres. Also, das ist halt wirklich mittendrin statt nur dabei. Wenn es diese Filme auch, also wenn es Filme gibt, die so 3D auf der VR-Brille schaffen, dann gucke ich mir das auch gerne so an.
Ja, und wieder ist eine bestimmte Industrie Vorreiter, was Technologien angeht, ne? Da müssten nur die anderen auch mal nachziehen.
Der Treiber der Innovation ist immer entweder Krieg oder Porno.
Ja. Mike, wie guckst du denn ansonsten deine Filme bei dir im Heimkino? Hast du auch so ein großes Setup jetzt außerhalb von VR irgendwie? Dickes Soundsystem?
Ich habe mein Headset. Ansonsten habe ich einen Fernseher, der mein Zweitmonitor ist. Der Fernseher ist ja jetzt nicht ganz so neu, hat eine okaye Auflösung, also Full HD, und steht ein bisschen entfernt vom Bett oder Couch, je nachdem. Ja, also ich finde das vollkommen okay, habe kein Problem damit. Tonqualität passt für mich. Ansonsten, wenn ich richtig mich zuballern will, dann nehme ich mein Headset. Das hat eine ordentliche Klangqualität. Und für richtig geilen Konsum dann halt wirklich VR-Headset plus Headset und dann gib ihm.
Ich kann Filme schon gar nicht mehr ohne Kopfhörer gucken, fällt mir gerade so auf. Was aber hauptsächlich auch daran liegt, dass die Dynamiken im Sound bei den meisten Filmen unter aller Sau sind.
Leider ja.
Ich hätte absolut keinen Bock, ständig die Lautstärke regeln zu müssen, damit ich von Dialogen was verstehe und mir von lauteren Sequenzen nicht, keine Ahnung, die Lautsprecher um die Ohren fliegen. Das klappt mit Kopfhörern alles viel besser.
Oh ja.
Ich verstehe auch nicht, warum das jedes Mal so ist.
Loudness War.
Es gibt auch so viele Leute, die sagen, das ist zum Kotzen. Also ich kenne noch keinen, der gesagt hat, ja, ist geil. Ich verstehe kein Wort von dem Dialog, aber dafür die nächste Ballerei habe ich einen Hörsturz.
Also ich kenne genügend Leute, die halt wirklich so aus dem Kino kommen oder halt das sehr geil finden, wenn ein Soundsystem, die Explosion haben mich richtig weggeballert. So sind dann die Kommentare.
Ja, aber wenn die Dialoge dann auch mal entsprechend laut werden, sodass man, wenn man es nicht so laut haben möchte, einfach ein bisschen runterregelt und trotzdem beides noch gut verstehen kann, dann wäre es ja okay.
Ja, also selbst mit einem anständigen Filter, den mein Fernseher hat, für Clear Voice, also hier Stimmenhervorhebung, selbst da ist es noch relativ schwer, die richtige Einstellung für ich möchte was vom Dialog hören und ich möchte nicht, dass meine Nachbarn die Polizei anrufen, weil ich hier Explosionen drin habe. Hm. Schwierig.
Auch irgendwie komisches Klischee, dass man jetzt über Filme und Lautstärke oder Audio spricht und dann sofort Explosionen einfach in den Kopf kommen, weil ist ja Standard, ein Film hat Explosionen.
Es ist das Paradebeispiel.
Ja.
Dabei ist eigentlich das Paradebeispiel tatsächlich Sprache und Musik.
Denke ich eigentlich auch.
Ja, bei anspruchsvollen Filmen.
Nee, ich meine, du hast doch vorhin gesagt, dass dir der ganze Hollywood-Kram auf den Sack geht. Dann gehe ich mal davon aus, dass du nur anspruchsvolle Filme guckst.
Nein, nicht komplett. Ich gucke mir auch gerne Actiongeballer an. Also gerade auch ältere. Und da ist zum Beispiel auch immer wieder auffällig, Filme, die vor 2000 produziert werden, haben das nicht ganz so stark mit diesen extrem lauten Explosionen und Geballer. Da kannst du dann halt auch wirklich mal auf, keine Ahnung, 20 von 50 oder so stellen und keiner von den Nachbarn wird sich beschweren. Und das ist trotzdem laut und du hast ordentlich Wumms in den Explosionen.
Okay, jetzt wissen wir also, wie unsere Heimkinos jeweils ausgestattet sind und auf welchen Gerätschaften wir unsere Filme so schauen. Aber was ja auch noch eine Frage ist, auf welchen Medien kommen diese Filme denn? Wie sieht's da bei euch aus? Seid ihr eher jemand, der oder die eine große DVD-Sammlung hat und deswegen jetzt angepisst ist, weil die alle durch Blu-rays ersetzt werden müssen? Oder seid ihr vollkommen zufrieden, wenn ihr einen Film seht und es ist euch im Prinzip egal, wo der herkommt, was dann letzten Endes heutzutage wahrscheinlich auf Streaming hinauslaufen würde? Wie schaut's bei euch aus?
Ja, sehr gemischt bei uns.
Komm, also erstmal, ja, ich wollte schon sagen, das ist doch heutzutage alles Blu-ray. Also grundsätzlich reicht es uns, wenn wir den Film sehen können. Also auch Streaming und dann ist gut. Den kann man ja auch mehrmals gucken oder sich halt dann auch digital kaufen, wenn er nicht nur zu leihen ist. Haben wir absolut kein Problem mit. Dann gibt es aber auch ein paar Filme, die haben wir tatsächlich auf Blu-ray, DVD oder noch ganz, ganz alt auf VHS. Das sind die originalen, noch nicht irgendwie bearbeiteten allerersten Star Wars Filme. Die haben wir tatsächlich auf VHS, als damals die erste Sammelbox davon rauskam. Und ansonsten, ja, haben wir eigentlich hauptsächlich haptischen Medien, DVD, Blu-ray, was man entweder nicht wirklich im Stream bekommt oder so Filmlieblinge, die man sich dann halt irgendwo hinstellt. Mich hat letztens auch geärgert, die Anime-Serie Zombielone. Habe ich irgendwann mal angefangen? Ich glaube, habe ich angefangen zu lesen. Gibt es auch als Anime. Findest du aber nirgendwo, außer du kaufst die DVD-Box. Also da bin ich jetzt schon fast geneigt, schon wieder eine DVD-Box zu kaufen. Allein damit ich die Serie einmal komplett gucken kann, weil mir einfach das Ende fehlt.
Ja, also bei mir ein bisschen ähnlich. Es gibt noch VHS, die ja, von wirklich ganz früher stammen. Also gerade die Disney-Filme, die Kindheitserinnerungen sind, die gibt es noch auf VHS und die können auch jederzeit noch abgespielt werden. Ansonsten besitze ich ein paar DVDs, ein paar Blu-rays, habe allerdings weder Blu-ray noch DVD-Player, habe auch kein Laufwerk im Rechner. Aber grundsätzlich sind diese Medien von Vorteil, insbesondere wenn man nischige Filme guckt. Es gibt immer noch einen Film, ein absoluter Liebling von mir, Nudist Colony of the Dead. Den gibt es nicht zu streamen, den gibt es nirgendwo, es ist kein Porno.
Ich wollte es gerade sagen, man sollte das vielleicht dazu erwähnen, dass das kein Porno ist, ausnahmsweise.
Ja, es ist ein sehr alter, ich glaube aus den 70er oder 80er stammender Film. Und es ist einfach eine Komödie, die wirklich sehr, sehr genial ist. Gab es eine Zeit lang beim großen A zu gucken als Stream. Habe ich dort auch ein paar Mal gesehen. Und ich hätte mir einfach die DVD oder Blu-ray kaufen sollen von dem remasterten Film, weil den gibt es nicht mehr. Also er ist noch da, aber der ist in deiner Region nicht verfügbar. Und das ist das Problem bei dem Streaming-Zeug. Du weißt halt nie, wie lange sie verfügbar sind. Selbst wenn du sie dir kaufst, könnte es unter Umständen sein, dass du sie nicht mehr sehen kannst. Eine DVD nimmt dir keiner weg.
Das stimmt.
Das ist ja dann vielleicht schon ein bisschen übertriebene Panikmache. Also gerade bei den großen Anbietern. Ja, rein theoretisch könnte Amazon morgen pleite gehen und du kannst auch deine gekauften Sachen nicht mehr sehen. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, genauso wie es nicht ausgeschlossen ist, dass Steam oder Valve pleite geht und du deine 5000 Spiele nicht mehr zocken kannst. Aber das ist ja jetzt nicht so realistisch, glaube ich.
Nein. Ist
klar, wenn du den Film jetzt nicht kaufst, sondern nur leihst oder er vielleicht gratis ist beim Streaming-Anbieter, dann kann das natürlich passieren, dass du dich drauf verlässt. Den gibt's da schon und ja, dann gibt's ihn halt nicht mehr.
Das muss nicht mal nur die Leihe sein. Das ist halt das Problem an diesem Rechtesystem. Du kannst ihn dir theoretisch auch kaufen und je nachdem, wie die Rechte anders verhandelt werden, kann es sein, dass du quasi den Kauf verlierst. Es ist
ja
möglich.
Ich glaube, das ist aber nicht unbedingt üblich bei Amazon. Also ich besitze da auch noch einige Filme, die es nicht mehr gibt, die ich aber, weil ich sie mal gekauft habe, immer noch sehen kann.
Ja, also üblich ist es nicht. Es sind halt wirklich so Randerscheinungen. Und dass die Firmen pleite gehen, da würde ich auch nicht von ausgehen. Oder dass irgendwelche Sachen dann halt wieder aus dem Portfolio verschwinden. Damit muss man rechnen.
Ärgerlich ist immer nur, wenn das dann wirklich nirgendwo anders mehr zu schauen ist.
Richtig, und da sind halt genau solche Nischenfilme von betroffen.
Ja, in der Tat. Also ich sehe gerade, Nudist Colony of the Dead gibt es auch international nicht so wirklich. Gibt's wirklich nur auf Amazon US. Sonst anscheinend nirgendwo mehr.
Ja, also muss ich in die Staaten fahren, mir dort einen Amazon-Account anlegen, Staatsbürger werden, um mir dann den Film zu holen, damit ich ihn in Deutschland schauen kann. Was wahrscheinlich auch wieder nicht geht, weil ich dann ja wieder in Deutschland bin.
Ja, es gibt ja immer Mittel und Wege. VPNs sind, wenn man eher so auf Streaming steht und nicht unbedingt auf Medien, wo ich dann direkt mal den Schluss zu meiner Ansicht zu dem Thema ziehen würde, wirklich unabdingbar. Denn ich halte eigentlich gar nichts von physischen Medien, was auch ein bisschen, also einerseits Zukunftssicherheit ist, denn ich bin halt auch noch mit VHS aufgewachsen und dann kamen irgendwann DVDs und waren der heiße Scheiß und dann kamen Blu-rays und sind jetzt eigentlich der Standard und wer weiß, wie das noch weitergeht. Wenn ich jetzt wirklich anfangen würde, mir im großen Stile Filme auf solchen Medien zu kaufen, dann wäre ich so angepisst, dass ich alle paar Jahre oder alle, weiß ich nicht, alle wenigen Jahrzehnte den ganzen Kram ersetzen müsste, hätte ich so schnell die Schnauze voll. Das wäre nervig. Andererseits ist es eigentlich auch ein bisschen Selbstschutz, denn wenn ich anfangen würde, dann würde ich richtig anfangen und dann würde ich anfangen zu sammeln. Und wenn ich dann aus irgendeiner Reihe einen Film besitze oder vielleicht von einem Regisseur einen Film besitze auf Blu-ray, dann hätte ich auch gerne alle anderen Filme der Reihe oder des Regisseurs, wenn ich ihn halbwegs okay finde. Und dann geht das sowohl hart ins Geld und auch der Platz, den man so hat für sowas, ist ja begrenzt. Und damit es gar nicht erst so weit kommt, habe ich irgendwann für mich beschlossen, dass ich da komplett gar nichts drauf gebe und mich hundertprozentig auf digitale Medien stürze.
Wobei das ja auch sehr beeindruckend sein kann. Also ich weiß, damals zu jungen Zeiten, so 16, 17 Jahre, hatte ich eine filmenthusiastische Freundin. Und das erste Mal, als ich ihr im Kinderzimmer war, Kinderzimmer, es klingt so falsch.
Du warst Anfang 30 und
wir waren beide 16, 17, 18 in dem Alter. Aber diese irgendwie, ich glaube, das waren 4 Regale voll mit Filmen. Das war schon sehr beeindruckend. Und dort dann wirklich sich quasi wie in der Videothek Filme einfach mal für einen Abend auszusuchen, das war schon wirklich geil. Das ist besser machbar als halt Amazon schlägt dir vor, diese Filme. Und es sind irgendwie immer die gleichen.
Das ist halt die Sache, die ich meinte, dass vielleicht auch ein VPN unabdingbar ist. Denn du willst ja vielleicht nicht dich auch verlassen, was die Streaming-Dienste dir vorschlagen, sondern du informierst dich anderweitig und suchst dann nach einem geeigneten Streaming-Dienst für deine Filme. Führt dann natürlich dazu, dass man vielleicht diverseste Abos haben muss und gelegentlich dann auch mal so halblegal sich auf ausländischen Streaming-Diensten umschauen muss. Aber das ist dann ja auch ein bisschen wie so eine Videothek.
Ja, also bei Plattformen bin ich ganz gerne der Meinung, dass eine Registrierung ganz gut ist, weil die Algorithmen sind schön, um deine Vorlieben zu erkennen. Und ja, also da nehme ich gerne die Empfehlung. Ist halt das Problem, wenn das Portfolio zu klein ist, hast du halt eine schlechte Auswahl. Also da muss man wirklich immer mal wieder wechseln, immer mal wieder gucken, wo findet man was.
Ich glaube, ohne Wechseln kommst du heutzutage nicht mehr wirklich an viel Abwechslungsreiches.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Da sind ja so Konzepte wie zum Beispiel von Mubi, was ja einer meiner Lieblingsstreaming-Dienste ist, ganz gut, die eine Rotation haben. Also keine Rotation im eigentlichen Sinne, sondern die einfach den Film des Tages haben. Das sind immer 30 Filme, die dann halt ja, für 30 Tage gültig sind. Und jeden Tag kommt ein neuer. So neben ihrem Standardangebot, was auch ein paar hundert Filme sind, hast du da eine ganz gute Rotation an Filmen. Das finde ich schon ganz cool. Ja, es ist natürlich bei dem ganzen Streaming so ein bisschen blöd, aber dass da diese große Fragmentierung, die häufig auch mit Kosten verbunden ist, vorherrscht. So für das Grundangebot, was du vielleicht haben willst, brauchst du ja wahrscheinlich Netflix und Amazon und eigentlich wäre Disney auch nicht so schlecht. Mubi, wenn du ein bisschen mehr Independent haben willst. Und für weitere Nischen, ja, gibt's dann halt noch ein bisschen weitere spezialisierte Streaming-Dienste oder sowas wie die Channels auf Amazon Prime. Ist nicht optimal, aber wahrscheinlich auf lange Sicht trotzdem kostengünstiger, als wenn du jeden Film, den du guckst, dann direkt auch in physischer Form besitzen willst.
Ja, günstiger kann man sich drüber streiten, je nachdem, wie der Konsum ist und wie häufig man Filme wiederholt. Aber ja, grundsätzlich, Disney würde ich zum Beispiel ausschließen. Das ist einfach nicht meins an der Stelle. Weiß nicht, die haben nicht so guten Stuff, dass ich da wirklich ein Abo abschließen würde. Da würde ich dann schon eher Crunchyroll zum Beispiel mit in den Topf werfen oder Sky, weil die sich ja auch ganz gerne Exklusivrechte sichern und Crunchyroll ist halt, ja, also alles, was in Anime-Richtung geht, was halt nicht der 0815-Anime ist, den wirst du halt auf Amazon oder so nicht finden. Aber da sind es halt hauptsächlich Serien und weniger die Filme.
Ja, aber Crunchy hat mich mit Zombielone jetzt echt enttäuscht.
Ah, sie haben nicht alles.
Leider. Aber das ist ja schon wesentlich besser geworden. Wenn man vor ein paar Jahren mal reingeschaut hat, da war das ja wirklich mau.
Ja, das ist besser geworden, seitdem sie aufgekauft wurden. Das war ja vorher eine andere Plattform oder ein anderer Anbieter. Mhm. Da habe ich auch ein paar Monate geguckt, habe dann aber auch aufgehört und jetzt vor ein paar Monaten erst wieder Crunchyroll so richtig reaktiviert und ich werde mich komplett durchs Portfolio suchten. Egal was, ich werde es schauen.
Aber wie schaut ihr denn also nach Filmen und Serien? Schaut ihr dann nach bestimmten Titeln, die ihr irgendwo entdeckt habt durch irgendetwas? Oder lasst ihr euch wirklich dann von den Plattformen irgendwas vorschlagen?
Also ich lasse mir sehr selten direkt was vorschlagen. Ich informiere mich meistens anderweitig. Ich habe eine Watchlist, da sind aktuell so ein bisschen über 400 Filme drauf, die ich von Empfehlungen, von Recherchen über Dinge, die bestimmte Regisseure oder Darsteller noch so gemacht haben oder aus sonst was für Quellen mir halt zusammengestellt habe. So, und dann ja, suche ich gezielt nach diesen Filmen auf den verschiedensten Plattformen, in der Hoffnung, dass es irgendwo diese Filme dann gibt.
Ja, also diese Funktion zumindest von Schauspielern und Regisseuren gibt es auf gewissen Plattformen auf jeden Fall. Da wirst du vielleicht nicht alles finden, aber das auf jeden Fall ein bisschen gezielt suchen kannst du dort. Ansonsten ist es bei mir auch eher ein, mir wird das zugetragen, dann gucke ich's oder guck mir mal an, was das für ein Film ist, ob mich der überhaupt interessiert. Und ansonsten nehme ich gerne die Algorithmen tatsächlich in Kauf und guck mal rein. Oftmals ist es halt wirklich einfach nur 10 Minuten reingucken. Ja, nee, hab jetzt keinen Bock mehr auf den Film, ich lass das. Also die Algorithmen finde ich wirklich gut. Die passen, wenn du die Likes richtig setzt, dann schlägt er dir auch wirklich Sachen vor, die du nicht kennst, die dir aber gefallen. Und ich bin halt absoluter Feind von Fanboy-Tum. Also was ein gewisser Regisseur gemacht hat, das kann im nächsten Film genau komplett anders aussehen und da habe ich dann absolut keinen Bock drauf. Oder ein Schauspieler ist in einem komplett falschen Film, dann muss das auch nicht sein. Deshalb würde ich nie nach Personen gehen.
Naja, das kann aber, ja, also sowas Ähnliches wie ein Genre sein. Ich meine, wenn ich einen Film von George A. Romero gesehen habe, in dem es um Zombies geht und dann sehe ich, ja, der hat noch andere, am besten solche, die vor 2004 entstanden sind, dann kann ich vorher schon mit der Erwartung rangehen, okay, das wird schon vergleichbar sein und wenn mir der eine gefallen hat, dann werden mir die anderen wahrscheinlich auch gefallen. Das hat dann ja vielleicht weniger mit Fanboy-Tum zu tun, sondern einfach damit, dass man die Filme im Vorfeld schon so ein bisschen einordnen kann, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass man irgendwas blind schaut, um dann wirklich nach 10 Minuten ausmachen zu müssen. Wie gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dafür weiß ich, glaube ich, im Vorfeld schon zu genau, ob mir der Film gefallen wird. Beziehungsweise, wenn ich weiß, dass er mir nicht gefallen wird, dann habe ich vielleicht gerade Bock auf Trash. Aber weiß ich nicht, ich würde mich dann tendenziell eher durchquälen oder sowas gar nicht erst gucken und dann frühzeitig abbrechen.
Ja, aber guck mal, das ist das, was ich auch immer wieder bei unseren Filmauswahlabenden kritisiert habe, dass du dich viel zu sehr vorher über den Film selbst informierst und nicht über das Setting, die Handlung oder was weiß ich nicht dahinter. Und du hast ja selbst schon eine Einschränkung gemacht. George R. Romero vor 2004. Warum? Weil er nach 2004 nur Scheiße gebaut hat? Weil es einfach nicht mehr seins war? Und diese Einschränkung mit Genre, Regisseur und Zeitspanne zum Beispiel, das ist sowas, das würde ich, diese Details würde ich gar nicht in Betracht ziehen. Also dann eher gucken, ja, okay, kennt man vielleicht, okay, der Film ist neuer, ja, dann schaue ich mal rein. Und wenn er dann halt nicht gefällt, dann ja, weg damit. Dislike und dir wird sowas nicht mehr vorgeschlagen.
Ja, das heißt, du guckst, wenn man bei George A. Romero bleiben will, du guckst Land of the Dead, der 2002 oder 2004 rausgekommen ist, gefällt dir vielleicht eher so mittel? Guckst, was er danach gemacht hat, siehst dann von seinen richtig schlimmen Sachen ein und denkst dir dann, okay, ja, ist der letzte Dreck, ist abgehakt, cancel ich jetzt für mich selbst. Dann stößt du niemals auf Night of the Living Dead oder Dawn of the Dead, die ganzen guten Sachen, die er halt 30 Jahre früher gemacht hat.
Ja, deshalb nein, das ist genau nicht der Fall, weil halt dieser personenbezogene Aspekt komplett wegfällt. Ja, okay, er hat dann irgendwann später Scheiße gebaut, aber er fällt ja nicht komplett raus, nur weil er halt irgendwann angefangen hat, Scheiße zu bauen. Aber diese Filme fallen raus. Und Algorithmen kriegen das relativ gut hin. Also ich lasse mich gerne blind auf Filme ein.
Naja, das trifft sich ja ganz gut für ein demnächst kommendes Format.
Nochmal anteasern.
Yep. Ja, wie machst du das denn, Georgia? Bist du dann auch eher so Algorithmen-Fan oder weißt du im Vorfeld, was du willst und suchst du das dann raus?
Es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich nicht weiß, was ich gucken möchte und dann wirklich schaue, was wird mir denn vorgeschlagen. Meistens sind es Sachen, von denen ich irgendwo gehört, gelesen habe oder Verfilmungen von Büchern oder sonst irgendwas, die mich dann tatsächlich auch interessieren. Also ich gucke dann wirklich gezielt, das und das möchte ich schauen, wer hat das? Das geht viel über auch halt im Bekanntenkreis, wer was anspricht, was empfiehlt. Die wissen ja dann auch meistens das, was mich interessiert.
Ja, also Mundpropaganda ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Also ich glaube bei jedem.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da ja ein großer Fan von Plattformen wie Letterboxd, bei dem man ja nicht nur seinen eigenen Filmkonsum tracken kann, sondern eben auch viel über Related Films oder über Listen gemacht wird. Ne? Das heißt, wenn du einen Film bei Letterboxd hast, von dem du weißt, du findest ihn gut, kannst du dir angucken, auf welche Listen wurde er durch andere User gepackt. So, das können alle möglichen Listen sein, ne? Von wegen Filme über ein bestimmtes Thema, mit einer bestimmten Stimmung, aus einer Epoche, was nicht alles. Vollkommen beliebig. Und wenn du jetzt genau weißt, was dir an diesem Film gefallen hat, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, um Filme zu finden, die dir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch gefallen werden. Das ist so, ja, wahrscheinlich meine Hauptrangehensweise, wie ich meine Watchlist aufgebaut habe.
Das ist jetzt aber auch nicht viel anderes als ein guter Algorithmus.
Ja, es ist halt schon noch menschengesteuert, aber ja, im Prinzip von der Grundfunktionsweise. Ich glaube, du hast mehr Kontrolle, weil du natürlich selber filtern kannst, was für Listen du dir anguckst, beispielsweise. Aber klar, im Endeffekt ist das etwas, was ein Algorithmus vielleicht versucht nachzubilden.
Ja, also ich möchte auch nicht sagen, dass die Algorithmen total toll sind. Ich habe halt genügend Schund da drin. Sie sind halt nur eine Alternative zu halt dem üblichen, wurde einem zugetragen.
Da kommt es aber vielleicht auch darauf an, was du auf den jeweiligen Plattformen guckst. Die können ja auch ein ganz unterschiedliches Bild von dir haben. Wenn ich jetzt Amazon eher für, sagen wir mal, ältere Filme gucke, weil ich da mal den MGM-Channel abonniert hatte oder so, und Neuerscheinungen oder neueres Hollywood-Kino gucke ich dann eher auf Netflix und Independent-Kram sowieso auf Mubi, dann sind das ja drei vollkommen unterschiedliche Profile. Also vielleicht finde ich dann die guten Horrorfilme auf Amazon finde ich dann durch den Algorithmus nicht, weil ich da halt sonst keinen Horror gucke, so als Beispiel.
Ja, und herzlichen Glückwunsch, damit hast du Peters Problem. Du bist in der falschen Schublade, je nach Algorithmus. Und wenn du in der falschen Schublade bist, lebst du in der falschen Welt. Aber auch das, also wir können es aktuell noch halbwegs steuern. Du kannst ja zumindest zum Beispiel auf Netflix, selbst wenn du den Film dort nicht guckst, kannst du ja trotzdem deine Vorliebe markieren. Und damit ist es zum Beispiel sehr einfach, den Algorithmus zu steuern. Bei Amazon ist das ein bisschen schwieriger, aber die kriegen das auch halbwegs hin. Aber ja, das Problem bleibt, wenn du in der falschen Schublade bist, bist du halt falsch. Ich kriege Werbung für Kleider und Binden angezeigt. Ich weiß nicht, was der Algorithmus von mir hält, aber ist okay.
Ja, weiß ich nicht. Also da lobe ich mir echt sowas wie Letterboxd. Da hast du vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, dir selbst dein Zeug rauszusuchen. Aber ich glaube, das Ergebnis ist dann schon passender. Ist natürlich nicht gewährleistet, dass die Filme dann auf Streamingdiensten verfügbar sind. Aber selbst das kann man ja filtern oder zumindest schnell herausfinden in Letterboxd.
Ja, also damit sehen wir sind prädestiniert für ein Filmformat. Wir haben einen Filmenthusiasten, der wirklich sehr viel Arbeit reinsteckt, auch in seine Auswahl. Wir haben eine eher künstlerische Person, die gerne Filme guckt und ja, sie dann wahrscheinlich künstlerisch bewerten wird, eventuell.
Auf alle Fälle gucke ich quer durch die Bank.
Und ich gucke alles Mögliche und habe keine Ahnung.
Da würde ich mich aber auch eher einreihen.
Das also ist gut. Ich gucke auch alles Mögliche und Ahnung habe ich auch nicht. Ich habe nur einen besseren Geschmack als Mike.
Ja, ja, ich warte auf Midsommar.
Midsommar ist noch nicht in der Verlosung für das neue Format. Aber der Regisseur hat einen neuen Film angekündigt. Das verbindet dann die besten Sachen. Personenkult und Midsommar. Ist das nicht geil?
Darmverschluss mit Kot erbrechen. Ja, ja, doch. So würde ich das beschreiben.
Okay, also. Wenn man das mal zusammenfassen kann. Wir sind Leute, die am liebsten im Heimkino auf einem vernünftigen Fernseher oder auf VR Filme schauen und keine klare Präferenz zwischen physischen Medien oder Streaming haben, jedenfalls nicht Streaming kategorisch ablehnen. Sind wir uns also, auch wenn die Geschmäcker verschieden sein mögen, zumindest in der Hinsicht relativ ähnlich und haben tatsächlich so etwas wie einen Konsens in der heutigen Episode erreicht.
Das muss es ja auch mal geben.
Aber du hast einen Konsens vergessen. Das grundsätzliche Kettenkino-System ist kaputt.
Das System ist auf jeden Fall kaputt, ja. Aber auch so Halbkonsens, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, dass das so langsam aber sicher kaputt ist. Also das System Kino an sich.
Du meinst, dass es zugrunde geht?
Dass es zumindest nicht als das absolute Nonplusultra gilt. Okay, in diesem Sinne haben wir es, glaube ich, für heute. Wie es hier zukünftig weitergeht zum Thema Film, werden wir dann zu gegebener Zeit vermelden, aber es wird auf jeden Fall kommen. Allerdings zusätzlich zu den Querbeet-Themen, die wir sonst so haben, also es werden jetzt keine regulären Folgen Dreiraumzelt ersetzt dadurch, sondern das wird zusätzlich laufen. Ab wann, wie gesagt, wird zu gegebener Zeit vermeldet. Dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch, euch einen wunderschönen Abend oder einen tollen Morgen oder eine gute Nacht oder einen schönen frühen Nachmittag oder einen schönen späten Nachmittag zu wünschen.
Genau. Wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß. Bleibt gesund. Macht keinen Unfug. Legt euch nicht mit falschen Firmen an.
Glück auf.
Nestle ist unschuldig. Bis dann.